Die herausfordernde Zeit zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn eigentlich unser Leben gar nicht so easy ist, ist der Kontext, wo es darum geht, ob ich schaue, was wir machen, also wie du dein Leben lebst, oder ich schaue auf dein Leben und gucke, na, wie lebst du als Christin und als Christ? Und bist du Teil von den Geretteten oder nicht? Oder ich schaue in den Spiegel und gucke und schaue, boah, Sascha, war ich heute ein guter Christ? Bin ich gerettet oder nicht? Machen wir das abhängig von unserem Lebensstil, von unseren Taten, von unseren Werken, von dem, wie liebevoll wir sind, wie gnädig, wie gerecht, wie geduldig, wie langmütig, wie friedvoll? Dann macht mal euer Urteil und guckt, ob ihr dazugehört oder nicht. Schaut, wie gnädig und geduldig ihr mit euren Kindern, mit eurer Frau, mit eurem Mann, wie gnädig ihr mit euren Geschwistern seid, was ihr alles aushalten könnt. Oder wo ihr sagt, boah, nee, ich werde wütend und eigentlich müsste ich kämpfen oder ich urteile und spreche jemandem den Glauben ab. Mit allem Recht, weil ich darf das ja. Ich setze mich für das Gute, für die Wahrheit ein. Also darf ich auch kämpfen und dir das vor den Latsch schlagen und dir sagen, was du eigentlich für ein Mensch bist. Ich glaube, dann hat Gott keinen erwählt. Dann ist jeder zum Scheitern verurteilt, wenn wir auf uns schauen. Keine Chance. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst, da kannst du ruhig erwählt sein. Wenn das das ist, was du machen kannst, das, was du leistest, weiß nicht, dann können wir jetzt aufhören und alle deprimiert nach Hause gehen, weil dann kannst du nicht nur für die anderen noch beten, die dazukommen, sondern sind wir auch alle hier, die wir hier sind, einfach verloren. Also es sei denn, warte, ich gebe euch eine kurze Chance, möge die Person aufstehen, die sagt, ich bin fehlerlos. Ich mache nichts falsch. Ich lebe so, wie Gott es will. Also jetzt, das meine ich ehrlich, ihr dürft jetzt aufstehen, wenn ihr das von euch denkt. Und dann darfst du weiter predigen. Dann höre ich dir gerne zu, wie du das machst. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir uns alle anschauen, dass wir in uns Geschwister sehen, die Gott liebt. Die Gott liebt, auch wenn wir scheitern an den Werten, die wir hochhalten und die total wertvoll für uns Christen sind. Gott liebt ja nicht uns, weil dieses Baby schon so viel gemacht hat. Oder weil der Zweck Gottes ist, dass ich dich auf die Welt schicke, damit du irgendetwas tust. Also manchmal denken wir, vielleicht sind wir geboren, um irgendetwas zu tun. Erfolgreich zu sein. Gute Familienväter und Mütter. Gute Mitglieder in der Gemeinde, die sich richtig einbringen. Leute, die missionieren. Ist das der Zweck deines Daseins? Dann verstehe ich, wenn man immer wieder auf der Sinnsuche ist. Wenn man immer wieder mit sich ringt und fragt, ob das das Eigentliche ist. Oder wenn man sich selbst fertig macht und sagt, ich bin nicht genug, ich bin gescheitert. Oder andere einen fertig machen und sagen, hey, du bist nicht genug. Du machst nicht das, was wir erwarten. Du solltest anders leben. Und es geht ja schon ganz klein und subtil. Ja? Ich bin ja im Gegensatz zu meinen Schwestern, die schon 2 und 3 Kinder haben, jetzt wieder Single. Und dann ist die erste Frage immer, hast du eine Freundin, bist du verheiratet? Wenn man Kinder hat, wenn man verheiratet ist, ist ja auch die Frage, hast du Kinder? Bis du irgendwann 3 Kinder hast, dann fragt man in Deutschland nicht mehr, ob du noch Kinder hast, sondern dann fragen sie, ob es auch irgendwann gut ist. Ne? So in Russland ist das vielleicht anders und in Kroatien, da kann man auch 12 haben. Ne? Hauptsache, man hat genug für die Invasion. Also, keine Ahnung. Ja? Für den Staataufbau. Ich darf solche Witze machen, also ein bisschen ruhig bleiben. Wir haben einen Bürgerkrieg hinter uns. Das war ein Augenzwinker. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, aber ganz oft uns vermitteln, hey, Ich frage nicht, wer du bist, sondern was du hast. Und wie oft laufen unsere Gespräche so? Hey, und habt ihr schon das und habt ihr dies und wollt ihr noch? Und immer noch diese Erwartung nach mehr. Nach mehr. Steckt das in diesem Text drin? Vorherbestimmung? Vorherbestimmung eines Christen? Gehen wir mal wieder zurück zum Text. Jetzt kommt ein bisschen Theologie. Wir werden dem Sohn gleichgesetzt, sagt der Text. Aber nicht als Person, sondern als Geschwister beim ewigen Leben. Also ihr könnt da nochmal hineinschauen. Also das steht in Vers 29. Also wir sind auserwählt und er hat sie vorherbestimmt, dem Sohn gleich zu werden. Und jetzt denken alle, wir sind wie Gott. Aber da kommt ja erst ein Komma. Da kommt ja ein Komma und dann wird erklärt, was gleich zu sein bedeutet. Damit der Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und das ist eine Zusage. Hier geht es darum, was Gott macht. Und darum, was Gott versprochen hat. Wenn Jesus der Erstgeborene ist und alle Leute fragen, jetzt ist er weg. Ja toll, super, wären wir gerne mit dir. Dann heißt das aber auch, dass dann noch weitere Nachgeborene kommen. Weitere Töchter und Söhne. Geschwister haben Geschwister. Wie kann also Jesus ein Geschwisterkind sein, in diesem Bild gesprochen, wenn da nicht noch welche nachfolgen? Also Jesus nur einer der Erste in der Reihe von Söhnen und Töchtern, die auferstehen. Nur Geschwister haben Geschwister. Jesus kann also nur Erstgeborener werden, wenn er nicht alleine bleibt. Das Versprechen, dass sein Heil an uns Wirklichkeit wird, das ist das Zentrum dieses Textes. Hey, das, was mit mir passiert ist, das kann auch dir passieren. Du bist dazu berufen, dass du ewig lebst. Das ist eigentlich ein Erwählungsbegriff, der erste vorherbestimmt und erwählt aus dem Alten Testament. Und in der Elberfelder könnt ihr noch das Wort erkennen, da steht erkannt. Gott hat die Seinen erkannt. Und das heißt, das Volk Israel, das erkannt wurde, wurde nicht erkannt, um alleine da zu sein, sondern auch, damit die anderen dazukommen. Das war der eigentliche Text. Und jetzt sagt er an dieser Stelle, jetzt wird das Wirklichkeit. Ich habe euch gesagt, dass die Tür mehr größer wird als nur ein Volk. Also eigentlich das Gegenteil von kleiner. Ich habe einige vorherbestimmt, steht da ja nicht, sondern ich habe vorherbestimmt, dass, also wie ist das, der Artikel nochmal? Denn Gott hat sie schon vom Beginn der Zeit auserwählt. Sie. Und guck mal nach, was das Sie ist. Das Volk, die Menschheit. Jeden. Da steht nicht einige. Die einen sind auserwählt und die anderen nicht. Alle sind auserwählt. Alle sind vorherbestimmt. Alle sind gerufen. Warum glauben wir das als Adventisten? Wenn wir das nicht glauben würden, könnten wir auch unseren Gottesdienst für uns machen, die Mission aufhören und sagen, ja gut, wir hören auf zu beten. Keiner ist vorherbestimmt. Aber wir sind ja viel besser darin, als zu sagen, naja, die sind schon mal nicht dabei, weil die leben falsch. Der Pastor glaubt falsch, der kommt eh nicht in den Himmel, weil er seinen Lebensstil nicht im Griff hat oder sowas. Oder eine andere Vorstellung von Lebensstil. Er trinkt Kaffee. Und Cola. Nee, Cola mag ich nicht. Aber einen guten Kaffee. So. Und ganz viel Tee. Und jetzt überrasche ich euch alle. Achtung, boah, ich esse seit anderthalb Jahren vegan. So. Aber nur zu Hause. Auswärts darf ich Fleisch essen, ich bin ja Serbo-Kroate, ich brauche ja auch Lamm. So, ne? So. Aber machen wir manchmal unseren Glauben von solchen Sachen abhängig? Es geht also nicht darum, aus Gottes Sicht zu sagen, dass Gott wusste vorher, wer glaubt und wer nicht glaubt. Natürlich weiß er das, aber es macht einen Unterschied, ob er es entschieden hat. Habe ich auch mit dem Pastor letztens drüber geredet. Wenn Gott entschieden hat, dass du glaubst, oder nicht glaubst, dann kannst du dich auf den Rücken legen und aufhören zu leben oder machen, was du willst. Nur dann bringt es eh nichts. Da kannst du tun, was du willst. Dich abstrampeln und das Gefühl, boah, das, ich krieg das nicht hin. Lass es doch sein. Oder, und jetzt sind wir wieder beim Tun. Merkt ihr? Wenn du vorherbestimmt bist, geht es nicht um das Tun. Und jetzt sagen wir, aber doch, es gehört doch auch dazu. Selbst Bonhoeffer und Luther reden von der billigen Gnade. Ja? Und die billige Gnade sagt doch, du kannst doch nicht einfach, die Werke bleiben doch nicht tot. Ja, aber das ist eine ganz andere Rolle, ob du gerettet bist oder ob du sagst, boah, ich will als Kind leben und ich strebe danach, auch das, wovon ich überzeugt bin, auch zu leben. Aber ich weiß, dass wenn ich scheitere und wenn es mal nicht klappt, dass es mich nicht retten und mich auch nicht verstoßen wird. Sondern du machst es aus Freiheit. Vielleicht habt ihr es ja erlebt, dass manche jetzt während der Corona-Zeit nicht mehr kommen. Und die sind total befreit. Und bei uns machen sich manche in der Gemeinde Sorgen und sagen, oh, so viele kommen nicht mehr. Und ich sage, ja Mensch, die Menschen sind doch frei. Wenn die sich gefangen gefühlt haben in der Gemeinde und nicht frei und nicht willkommen, dann sollten wir uns eher Gedanken machen, was wir in der Gemeinde falsch machen, als Gedanken darüber, warum die Leute nicht mehr kommen. Also wie viel Kultur des Willkommenseins leben wir hier, und zwar in aller Breite. Wie stark ist hier jemand willkommen mit seinen Zweifeln, Ängsten, Sorgen, Anfechtungen, Kämpfen, mit seinen ganzen Herausforderungen? Oder bekommst du Angst davor, wenn du es hörst? Willst du dich schützen? Willst du das am besten nicht hier haben, weil du deine Kinder schützen möchtest, damit die das ja nicht hören und sowas nicht auch machen? Oder du erklärst es ihnen, je nachdem, wie alt sie sind. Du erklärst es ihnen, dass es ein Leben gibt, was auch schwierig ist. Dass es nicht immer leicht ist. Du erklärst es ihnen und bist Mama und Papa für deine Kinder, weil sie Mama und Papa dabei haben, die helfen mir zu verstehen und ich muss davor keine Angst haben. Das gibt es, ja, das gibt es. Haben die Angst vor Taschendieben in der Stadt? Nee, hier halt dein Portemonnaie-Kind hier in so einer Brusttasche, ne? Halt das eng bei dir und dann, und Papa weiß Bescheid und ich gucke auch noch mit dir über die Schulter. Ne? Und wenn dann jemand kommt, ne, dann, und wenn wir dann doch beklaut werden, was machen wir dann? Ja, kriegt das Kind Anschiss, hast du jetzt aber nicht gut aufgepasst. Oder was? Nee, dann sind wir ärgerlich. Darf man sich ärgern? Natürlich darf man sich ärgern. Und das klingt jetzt alles so schön, als wenn ich hier so der Supervater wäre, der ich bin Onkel. Und Onkels sind immer die coolsten Ratgeber, die wissen immer alles besser und haben gar keine Ahnung. So ist die Wirklichkeit. Ne? Also ich bin derjenige, der klugen Sprüche hat und ihr Eltern müsst es ausbaden. Das ist das Schöne am Onkel sein. Also ihr müsst die Erziehung machen, die ich versauen kann. Und sind wir ehrlich, ich habe ja wenigstens Schwestern, ihr merkt ja selbst, dass ihr nicht alles perfekt macht. Und das müssen wir auch gar nicht. Und jetzt kommen wir wieder auf die Ebene mit dem Vorherbestimmtsein und mit Gott. Warum müsste ein Kind alles perfekt machen, damit es deine Liebe noch verdient hat? Müsste es das? Und ich rede nicht davon, dass man mal ärgerlich sein darf, dass man mal sauer sein darf, ja, oder genervt. Oder ohne Schlaf und selbst mal am Stresslevel ist, sondern die grundlegende Liebe, dass die immer wieder da ist und am besten gar nicht weggeht. Ja? Ich glaube, Mütter wissen das. Die Väter so, was, nur Mütter? So, wir wissen das auch. So, und es ist so leicht bei den eigenen Kindern. Ne? Das sind ja Könige und Prinzessinnen. Aber die Kinder von den anderen, kennt ihr so Rasenmähermütter? Nicht die Helikoptermütter. Die Helikoptermütter sind immer nur, die lassen kein Kind unbeaufsichtigt, sorgen dafür, dass nichts passiert, ne? Und sorgen dafür, dass auch andere wegbleiben. Aber Rasenmähermütter, wenn dann so ein anderes Kind kommt oder irgendjemand, die mähen das um. Bam! So, ne? Lass mein Kind in Ruhe, so ungefähr. So, ne? So, egal, selbst wenn es das 16 ist. So 16 Jahre alt und kommt jemand zu nah und dann haut die Mutter den weg. So eine richtige Löwin. Hey! So. Das ist Liebe, aber die ist aber schon echt stark. Will man sagen, echt. Das ist echt starke Liebe. Liebe, und das merken wir alle, wir sind alle in der Balance zu lernen, dass wenn wir Gott anschauen, dass es um eine andere Form geht. Paulus stellt fest, dass Gott jetzt in Übereinstimmung mit seinem eigenen vorausgegangenen Entschluss gehandelt hat. Also was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Er hat vorher festgelegt, dass er die Glaubenden berufen will und das hat er jetzt auch in die Tat umgesetzt. Wenn Gott jeden Menschen auf dieser Erde liebt, auch die anderen Völker, jeden Einzelnen, dann ist er in keinem Moment gegen irgendein anderes Kind. Dann ist ein anderer Mensch keine Gefahr für die Familie. Okay, wenn die mit Waffen kommen und anderen Sachen, dann gibt es das. Okay, ist Ausnahme kurz, Klammer auf und Klammer zu. Es gibt Gefahren, aber eigentlich, ich rede jetzt von Spielplatzsituationen und Gemeindesituationen, ja? So normales Stadtleben, wo wir, oder Fußballplatz. Habt ihr das schon mal erlebt? Auf dem Fußballplatz, wenn die Kinder da spielen, die Mütter? Ich bin Schiedsrichter. Die schreien da herum, die bringen sich fast gegenseitig um. Die gehen sich an die Gurgel. Ihr glaubt das nicht, ne? Geht da mal hin. Die gehen sich echt schiri. Oder wenn das Kind, das andere Kind, die würden am liebsten den Kind, wenn das, jemand das eigene Kind gefault wurde, die würden das Kind umhauen wollen, weil es ja gefault hat. Gott ist der coole Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Glaube ich wirklich. Der sagt, boah, hey, ich möchte, dass ihr auch miteinander spielt. Und dabei gehört es auch manchmal dazu, dass ihr ehrgeizig sein dürft. Ne? Aber bitte bleibt fair, denkt sich Gott. Und ganz oft sind wir nicht fair miteinander. Und dann wäre es cool, wenn Gott so eine gelbe Karte raushauen würde, jemand vom Platz stellt. Na, Gott ist so ein Schiedsrichter, der sich dann nicht einmischt. Oder ganz selten. Dann nennen wir es Wunder. Also er ist ein Schiedsrichter, der am Platz steht und sagt, hey, ihr habt die Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung und ich habe festgelegt vorher, das habe ich euch versprochen, dass es nicht nur ein Volk gibt, sondern ich habe vorherbestimmt, dass jeder Mensch die Chance hat, gerettet zu werden. Jeder Mensch. Also hört auf, gegeneinander zu kämpfen. Sascha, wenn du Serbo-Kroate bist und in deinem Land Bürgerkrieg war, dann lass nicht zu, dass in deiner Gemeinde wir uns Milosevic und der andere Präsident und wer ist der Bessere jetzt und wer ist gut oder Putin und NATO und wer ist jetzt der Richtige? Leute, diese Kämpfe haben nichts mit unserem Glauben zu tun. Wir sind Geschwister. Egal, ob du Bayern und Dortmund-Fan bist, HSV, Ukrainer, Russe, Serbe, Kroate, Amerikaner. Aber wenn du anfängst zu kämpfen, wenn du anfängst, jemandem den Glauben abzusprechen, wenn du anfängst, Unfrieden zu machen, dann merken wir alle, boah, wir sind noch irgendwie in einer Welt, die nicht perfekt ist und glauben aber trotzdem an Jesus. So, was heißt das jetzt? Fallen wir dann aus seiner Kindschaft raus? Also jetzt, wo wir uns kloppen, ne, wo wir uns streiten und uns auf Gott berufen. Fällt dann irgendeiner von uns aus der Sohnschaft oder Tochterschaft raus? Also wir sagen das dann ja, ja, du bist jetzt ein Christ, dann so kannst du nicht leben, wie kannst du das machen? Du bist jetzt raus. Ne? So kann man doch nicht leben. Also ist es nicht schön und ist es nicht gut und es sollte nicht sein, das glaube ich schon. Aber du fällst nicht aus seiner Gnade, wenn du dich ein Kind Gottes nennst. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt könnte man sagen, ja, kann ich ja alles machen. Dann kann ich ja alles tun. Und Paulus sagt, nein, das sei ferne. Aber jetzt lesen wir mal den Kontext. Den habe ich, glaube ich, hier nicht aufgeschrieben, weil ich ihn in der Neuen Leben-Übersetzung lesen möchte. Wir haben ja Vers 18 gelesen. Lass uns mal Vers 19 weiterlesen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. So, das heißt jetzt noch nicht, dass es entschieden ist, wer es ist. Aber die Schöpfung wartet darauf, wer gehört zu seinen Kindern. Und warum warten die darauf? Weil sie alle leiden, weil sie verletzt werden, weil sie keine Lust mehr haben auf diesen Krieg, auf diesen Schmerz, auf diesen Unfrieden, auf das Kämpfen. Die haben keine Lust mehr, die ganze Schöpfung. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur Herrlichkeit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und unter Schmerzen einer Geburt. Und wir selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Also kurz nochmal, er spricht jetzt hier von einem Körper, der nicht perfekt ist. Er sagt sogar, dass wir, obwohl wir mit Gott leben, genauso sind wie die Menschen, die nicht mit Gott leben, äußerlich und manchmal auch innerlich. Die ganze Schöpfung, da steht nicht, einige, die Kinder Gottes, sind schon perfekt. Die haben es schon geschafft. Die haben es erreicht. Er sagt ja hier später, hey, in Vers 30 nochmal zur Erinnerung, und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Also was in Vers 30 und das, was da jetzt steht, scheint im Widerspruch zu stehen. Sie haben schon Anteil an seiner Herrlichkeit. Sie sind schon gerecht gesprochen. Sie sind schon komplett gerecht gesprochen. Und vorher steht aber, sie haben eine vergängliche Natur, wie die ganze Schöpfung. Sie sind genauso unterworfen all diesem Seufzen wie alle anderen. Und jetzt kommt für mich der Schlüssel. Obwohl du unsichtbar gerettet bist, obwohl du schon gerecht gesprochen bist, weil du gerufen wurdest, lebst du mit allen Schwächen, die jeder andere Mensch auch hat. Mit allen Schwächen. Und deswegen denken wir manchmal, dass wir vielleicht nicht gerettet sind, dass wir vielleicht nicht mehr in der Beziehung zu Jesus stehen, dass wir vielleicht noch etwas machen müssen. Und dann richten wir andere oder wir richten uns selbst. Aber er sagt, nein, du bist gerecht gesprochen. Du bist mein Kind. Du bist schon verherrlicht. Und verherrlicht, jetzt täusch dich nicht, mein Kind, heißt nicht, dass du dein perfektes Leben führst. Heißt nicht, dass du alles richtig machst. Heißt nicht, dass du in einem engelsgleichen Gewand durch die Erde schwebst und alle dich sehen und sagen, das ist ein Christ. Wow, so möchte ich auch werden. Nein, du hast dieselben Kämpfe zu kämpfen wie jeder andere Mensch. Kein Krieg wird an dir einfach vorüberziehen oder ein Unwetter so und einen Bogen machen um die Christen und trifft dann nur die Heiden. Ich weiß, dass es solche Missionsberichte gibt, ja, wir wurden gerettet, so, oder irgendwas ist auf Menschen draufgefallen, ne? Der Turmbau zu Silo wird sogar Jesus gefragt, ne? Soll das jetzt heißen, dass die Ungerechten gestorben sind und die Gerechten gerettet sind? Und sagt Jesus sogar, hier, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Was habt ihr für eine abergläubische Vorstellung? Das ist kein Wunder. So handelt Gott nicht. Ihr könnt das gerne sehen, dass ihr gerettet wurdet, aber dann bitte auch, dass mit euch auch Ungläubige gerettet wurden. Und nicht nur die Gläubigen. Seid schon ein bisschen offen mit euren Blicken. Es gibt Wunder für alle. Und er handelt nicht einfach nur so, dass der Gläubige ein Rettungspaket, ein Versicherungspaket abgeschlossen hat, dass du durch die Welt gehen kannst und dir nichts passiert. Weil Gott ja mit dir ist. Und ich bin dankbar für jedes Wunder, das er tut. Ich bin dankbar für die, die todkrank waren und geheilt werden. Ich bin dankbar für die, die im Unfrieden gelebt haben und wieder zusammenkommen. Aber wir kennen auch die Geschichten, wo das nicht passiert. Und die Frage ist, ob wir das genauso aus Gottes Hand nehmen können, wie das Wunder. Können wir es aus Gottes Hand nehmen, wenn Menschen sich trennen? Können wir es aus Gottes Hand nehmen, wenn Menschen scheitern? Haben sie dann trotzdem bei uns einen Platz? Denken wir weiterhin an das Gute? Versuchen wir weiterhin den Respekt zu bewahren? Und das ist möglich. Petrus und Paulus sind verschiedene Wege gegangen. Vielleicht hier in der Gemeinde werdet ihr merken, wow, ihr seid so unterschiedlich. Bestimmte Sachen wäre es gut und klug, wenn ihr sie getrennt macht. Manche Sachen. Weil manche Sachen, ich weiß ja nicht, wenn hier so ein Lobpreisabend wäre, wo hier richtig Rock'n'Roll gemacht wird, weiß ja nicht, ob ihr dann demokratisch abstimmen wollt und sagt, nee, das dürft ihr nicht machen, weil die Mehrheit gesagt hat, nee, geht nicht. Oder gibt ihr den Menschen den Raum und sagt, ja, das ist möglich, aber ich bin nicht dabei. Oder ihr macht es christlich, ihr ertragt es. So wie die anderen die Orgelmusik ertragen. Das ist die praktische Frage. Weil wir dann nämlich Folgendes tun. Entweder wird einer von euch oder ich zum Türsteher Gottes, zum Anwalt des Richtigen, was richtig ist und was falsch. Und hier muss ich mal by the way erwähnen, da wir gerade auf der Generalkonferenz, und das mache ich auch vom Podium, weil das Ted Wilson auch vom Podium gemacht hat, dann darf ich auch mal antworten. Ted Wilson, du bist mein Bruder, aber hier, da ist die Kamera oder da oben. Aber das, was du da auf der Generalkonferenz gemacht hast, geht nicht. Du hast gesagt, was man nicht als Adventist im Gottesdienst machen darf. Keine Popularmusik zu spielen. Bestimmte Sachen nicht zu tun. Gut, du kannst spalten. Nächste Woche bin ich ja gar nicht hier. In ein paar Wochen rede ich mit euch über den Galaterbrief. Du bist mein Bruder, aber ich werde weiterhin die Freiheit leben, die ich habe als Christenmensch, und zu sagen, nee, wir sind trotzdem Geschwister. Er ist mein Bruder, wenn er bestimmte Sachen anders macht, als wie ich sie tue. Ich lasse ihn, aber er muss mich auch lassen. Weil es geht hier nicht um, dass ich den Teufel anbete oder sonst noch was, sondern dass ich meinen Glauben anders lebe als er. Und wenn er eine Spaltung vorantreiben möchte oder eine Verengung, stehe ich auf wie Paulus und sage, hier ist deine Grenze. Ich werde weiterhin dafür einstehen und dafür leben, wovon ich überzeugt bin. Du kannst mich richten und sagen, dass ich nicht gerettet werde, dass ich nicht zu den Übrigen gehöre, aber glaub mir, ich bin davon überzeugt. Wir sehen uns beide wieder und wir werden beide überrascht sein, dass wir uns da wiedersehen. Weil du glaubst, und das mit vollem Herzen, an Jesus Christus und ich auch. So, und wir sind beides Adventisten. Und auch die Baptisten und die Katholiken und alle, die an Gott glauben, die werde ich alle wiedersehen. Und auch die Atheisten, die sagen, sie glauben an nichts, aber wissen, boah, ich glaube nicht an den Gott, den die Christen davor leben. Und zwar vorleben. Die zerstreiten sich nur. Die machen mir Angst. Die sprechen mir meinen Glauben ab. An diesen Gott kann ich nicht glauben. Ich habe so oft Beerdigungen gehabt mit Nichtchristen, die gesagt haben, sie können nicht Christ sein, weil sie nicht an den Gott glauben können, den wir vorleben. Wo ich dann immer sage, ja, aber das ist für mich nicht Gott. Und ich merke dann plötzlich, dass sie an einen Gott glauben könnten, den ich hier sehr stark lese, der anders ist. Und jetzt kommt Folgendes, der Schluss. Ist ja noch ein Schlusstext da. Ich habe vor ein paar Wochen eine Taufe gehabt von einem, der adventistisch groß geworden ist, rumänisch sozialisiert, sehr, sehr, sehr konservativ, der von seinen Geschwistern zu hören bekommen hat, was er tun muss und was nicht, wann er ein Adventist ist und wann nicht. Und genauso von Nichtfreunden, von Freunden außerhalb der Gemeinde, die gesagt haben, dann bist du, wie kannst du ein Christ sein, wenn du das machst oder dieses oder jenes? Und dann hat er seine Taufe getroffen und hat gesagt, hier Sascha, das ist mein Tauftext, weil ich jetzt erst begriffen habe, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Denn wenn ich mich für Gott entscheide, dann ziehe ich ein Trikot an, das von Jesus Christus, das ist weiß und es wird nicht weiß bleiben, weil ich auf dem Fußballplatz Grätschen mache, ne, dann wird es grün. Ja. Und das Einzige, also ich bin ja nicht dafür berufen, als Spieler Gottes auf dem Platz zu sein und dafür zu sorgen, dass es weiß bleibt. So, spiel so, dass der Ball dich nicht oben berührt, sondern ist er sofort bei Regen und Matsche braun. Spiel so, dass nichts Schlimmes passiert. Geh jedem Konflikt aus dem Weg. Sei gar nicht ehrgeizig. Ja? Scheiter nicht. Du kannst auch verlieren zwischendurch auf dem Platz. Kriegst eine Bude rein. Musst Rückschritte einnehmen. Und er sagt, da sind dann die Gegenspieler, die dir manchmal absprechen, dass du im Team Jesu bist. Oder die eigenen Mitspieler. Aber er sagt, bis ich begriffen habe, dass das Einzige, was mein Trikot weiß bleiben lässt, immer wieder das Blut Jesu ist. Nur sein Blut. Sein Blut ist das, was mir sagt, hey, du bist in meinem Team. Du glaubst an mich, du bist in meinem Team. Und das steht jetzt hier, so endet das, wer zu den Gerechten gehört, ist jeder, und jetzt hört selbst, die Bibel, ihr könnt ja nachher sagen, was ihr wollt, aber dann nehmt diesen Text wenigstens mit. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns dann verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben, mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, werden wir jeden Tag geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt's. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden wir uns im tiefsten des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das gilt jedem. Jedem Menschen. Jeder ist berufen. Jeder ist berufen. Deswegen ist die einzige Frage, die ich mitnehme, wie begegne ich dir? Wie begegne ich dir? Einen schönen Sabbat wünsche ich euch.